lese euch vor, Jesaja 55, die Verse 1 bis 5. Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes und des Heiligen Israels, der dich gemacht hat. Vater, wir bitten dich, dass du Reden und Hören segnest und uns begegnest. Amen.
Ich danke euch ganz herzlich für eure Einladung, dass ich heute Morgen zu euch sprechen darf und etwas von dem weitergeben darf, was wir in der Bibel lesen zum Essen und zum Trinken. Aber vielleicht nicht nur das, sondern auch von Gottes Liebe, von seiner Treue, seiner immerwährenden Versprechung, dass er mit uns unterwegs ist. Und falls bei euch irgendwas noch rumort nach der Predigt und ihr noch Fragen habt, die ihr gerne noch mit mir ausdiskutieren könnt, fühlt euch frei, zu mir zu kommen. Und wenn ihr schon während der Predigt nicht zufrieden seid, werft ruhig mit euren Schuhen oder so ähnlich. Bitte versucht euch mal in den Text rein zu versetzen, den wir gerade von Nathalie gehört haben. So wirklich da rein. Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Stellt euch mal vor, ihr werdet durstig. So richtig durstig, nicht einfach so wie ein Handwerker, der am Freitagnachmittag sich einfach auf sein wohlverdientes Bier freut, sondern vielleicht können wir eher so an jemanden denken, der mit seinem Jeep in der afrikanischen Wüste unterwegs ist, durch die Sahara kurvt und plötzlich ist der Sprit weg. Das Auto bleibt stehen, irgendwie lässt sich das nicht regeln und irgendwann verliert der Jeepfahrer die Hoffnung, er ist 500 Kilometer weit entfernt vom nächsten Wasserloch, das Auto tut nicht. Das Handy hat den Geist aufgegeben und hat sowieso keinen Empfang. Es spricht nichts dafür, dass die Situation sich irgendwie gut lösen könnte. Und wie ihr schon gehört habt, ich bin gerne in der Natur, aber da hört es dann auch bei mir auf. Und nun stellt euch einmal vor, ihr würdet da im Schatten unter dem Jeep liegen, weil es da nicht ganz so heiß ist. Und ihr hättet vielleicht schon fast mit eurem Leben abgeschlossen, weil es gibt ja keinen Ausweg. So ein bisschen wie Elia. Und da kommt plötzlich ein anderes Auto heran aus dem Nichts. Jemand steigt aus, rüttelt an eurer Schulter und sagt, hey, brauchst du was zu trinken? Ich hätte per Zufall noch einen Kubikmeter eisgekühltes Wasser hier. Ich glaube, etwa so sollte man sich das vorstellen. Das ist nicht einfach ein Erfrischungsdrink, sondern die einzige Möglichkeit, mit welcher man knapp am vermeintlich sicheren Tod vorbeischrammt. Und ich finde, so bekommt dieser Text, den wir hier lesen und gehört haben, nochmals eine andere Prägnanz. Es ist nicht so, wie wenn wir Durst haben. Klar, Durst ist nichts Angenehmes, aber vielleicht müssen wir uns das noch ein bisschen übertragen vorstellen. Ein Durst nach mehr, ein Durst nach Tieferem, ein Durst nach Gegenwart Gottes. Das Bild mit dem Jeep hat natürlich seine Grenzen, das gebe ich zu, denn zum einen spricht in der Bibel nicht irgendein motorisierter Beduine, sondern Gott selbst spricht. Und das steht zwar nicht in diesem Abschnitt, aber ich glaube, das ist klar, dass Gott da spricht, gerade wenn wir dann noch in den Zusammenhang schauen. Aber zum anderen redet Gott auch nicht zu einem gestrandeten Autofahrer, sondern zu seinem Volk und irgendwo durch auch zu uns. Ich möchte euch hier auf eine kleine Reise in die Welt der Bibelwissenschaft mitnehmen. Wie ihr gehört habt, studiere ich Theologie und jetzt müsst ihr da durch. Und zwar ist eine der großen Fragen in der Theologie immer wieder, wann ist so ein Text entstanden? Was sind die Umstände? Was läuft da? Denn bei biblischen Texten ist es leider nicht so wie bei E-Mails, die wir verschicken, dass da fett oben drauf steht, am 21.07. hat Elias Meile Nathalie Mack um 9.30 Uhr eine Mail geschickt, sondern wir müssen irgendwie im Text nach Signalen suchen, nach Hinweisen, die uns zeigen, wann und in welcher Situation ein Text vielleicht entstanden sein hat können. Und dieses Nachforschen ist einerseits schon eine nette Spielerei, aber es hilft uns, den Text besser zu verstehen und damit auch zu verstehen, was Gott uns damit für unser Leben sagen will. So viel zur Theorie, aber was bedeutet das nun für unseren Text hier? Denn im nächsten Vers, im Vers 2 lesen wir, hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Also so Brunch vorher nochmals. Und daraus können wir, so würde ich sagen, einerseits ableiten, dass das Volk in dieser Situation nicht auf Gott hört. Gott sagt, hört auf mich. Also hört das Volk wahrscheinlich noch nicht auf Gott. Und andererseits hat das Volk im Moment wohl auch nichts Gutes zu essen. Sonst, ja, man verspricht jemandem, ah, dann kriegst du was Gutes zu essen, wenn die Person das noch nicht hat. Sonst verliert das Versprechen irgendwo auch seine Wichtigkeit oder sein Spezielles. Es sieht also danach aus, als wären sowohl Gott als auch das Volk unzufrieden. Wenn alles gut wäre, dann bräuchten die Leute ja keine Ermutigung. Ich muss nicht jemanden ermutigen, dem es schon gut geht. Jemandem endlich Wasser und gutes Essen zu versprechen, macht nur dann Sinn, wenn es im Moment nicht so gut läuft. Und ich glaube, darum geht es bei diesem Text. Es geht hier nicht um das perfekt gebratene Filet oder das Schokimus zum Dessert, sondern um ganz Grundsätzliches, was zum Überleben notwendig ist. Im körperlichen Sinne, aber auch das, was in unserem Herz drin ist. Und auch hier, der Text redet vom Volk Israel. Das ist wohl ein Text, würde ich aus dem, was ich vorher gesagt habe, ableiten, dass von dem viele Bibelwissenschaftler sagen, dass der in einer Zeit entstanden ist, dass als das Volk Israel in einer Krise steckte. Deshalb brauchten sie diese Zusage. Sie waren vor mehr als 2500 Jahren in Babylon, im heutigen Irak, in der Gefangenschaft. Und zwischen Babylon und Israel liegt eine große Wüste noch heute. Also vielleicht stimmt das Jeep-Bild von vorher doch irgendwie. Das Volk Israel musste hart arbeiten und hat nur wenig von seinem Lohn gesehen. Auch das lesen wir in diesem Text, wenn dieser spricht vom sauren Verdienst. Und die Marschzeit von dort nach Hause, Google Maps hat mir gestern gesagt, etwas über 40 Tage. Wie großartig ist es denn nun in einer solchen Situation, wenn plötzlich ein Prophet daherkommt und diese frohe Botschaft verkündet. Das Durstigsein hat ein Ende. Nicht das Durstigsein im physischen Sinne, die hatten schon zu trinken, aber der Durst nach dem Zurückkehren und nach der Gegenwart Gottes hat ein Ende. Bald schon werden wir Gutes essen können. Das Leben wird wieder mit Leben gefüllt. Und tatsächlich, nur wenige Jahre später dürfen die Israeliten in ihre Heimat zurückkehren. Gott hat sein Versprechen eingelöst. Die Treue Gottes ist eines der ganz großen Themen in der Bibel, das muss ich euch nicht erzählen. Treu ist Gott, heißt es immer wieder, das Wort kommt hunderte Male in der Bibel vor, von den Mosebüchern bis zur Briefliteratur ganz hinten. Gott ist treu, Gott ist treu. Treu ist Gott, ruft die Bibel uns immer wieder zu. Die ganze biblische Story von vorne nach hinten lebt davon, dass sie davon erzählt, dass Gott immer wieder neu beweist, dass er treu ist und es gut mit uns meint. Gottes Treue ist aber nicht nur ein Thema, welches sich einfach auf die biblischen Texte beschränkt. Natürlich nicht, sie ist auch heute noch genauso ein Thema für dich und mich. Wir wären ja ein komischer Club, wenn wir nur über Vergangenes sprechen würden und nicht erkennen würden, dass Gottes Gegenwart auch ihm heute noch etwas für uns bedeutet. Viele von euch haben wahrscheinlich schon solche Situationen erlebt, in denen Gott euch seine Treue erwiesen hat, in irgendeiner Form. Solche Momente, in denen ihr gemerkt habt, da ist irgendwas anders. Das kann ich mit menschlicher Logik nicht so wirklich erklären. Und vielleicht hat Gott selbst, sogar Gott selbst, durch einen Menschen oder ganz direkt zu euch gesprochen und etwas gesagt wie, neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Auch das finden wir in dieser wahnsinnig reichhaltigen Stelle. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Ganz ähnlich wie es auch Eli erlebt habt, von dem euch Nathalie, wenn mir recht ist, letzte Woche schon erzählt habt. Ihr habt womöglich mal so Situationen in eurem Leben gehabt mit so kleinen Blitzlichtern, wo ihr gemerkt habt, es gibt noch mehr als das, was ich anfassen kann in dieser Welt. So Hühnerhautmomente. Und persönlich erlebe ich Gottes Wirken oft auch im Unscheinbaren, gerade dort, wo ich ihn am wenigsten erwarten würde. Und auch ganz spannend, wenn Gott hier im Vers 2, also wieder weiter oben, sagt, hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Ich denke immer an den Brunch, ich muss das. Dann bedeutet das gleichzeitig, dass wir als Menschen auch nicht einfach nur geschäftig durch die Welt rennen können, bis Gott uns irgendwann ohrenbetäubend laut aus der Bahn werfen und anschreien muss und sagen, ich bin da, hör mich. Sondern, dass wir vielleicht auch mal uns die Zeit nehmen können, auch mal einen Gang zurückzuschalten, in die Stille zu gehen oder eine andere Form, wie wir Gott hören können, zu suchen, um auf ihn zu hören. Denn er sagt es selber. Gott ist natürlich immer treu und gnädig, aber das schließt unsere Aktion von unserer Seite nicht aus. Er will mit uns einen ewigen Bund schließen, wie es wieder weiter unten heißt, so wie mit König David. Das ist schon auch was Besonderes. König David war nicht irgendjemand. Und wenn wir so einen Bund mit Gott haben dürfen, wie Gott mit David hatte, dann dürfen wir ordentlich stolz sein. Das Wort Bund ist etwas altbacken und taucht in unserem Alltag kaum mehr auf, vielleicht noch bei der Ehe. Es bedeutet, dass Gott so etwas wie einen Deal mit seinen geliebten Menschen eingeht. Und es bedeutet vor allem, dass dieser Deal in erster Linie einseitig ist. Das wahre Leben, wie es besser nicht sein könnte, hängt schon auch damit zusammen, ob wir versuchen, aktiv auf Gott zu hören. Hört doch auf mich, haben wir gehört. Aber Gott schmeißt uns eben doch nicht aus diesem Deal heraus, sondern nimmt uns liebend an, auch wenn uns das auf ihn hören nicht mehr so gelingt. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Und hier möchte ich gerne noch einen Schritt weiter, beziehungsweise eigentlich möchte ich einen Schritt zurückgehen. Ich habe den Eindruck, dass es uns Christen vergleichsweise leicht fällt, auf den großen Bühnen von Gottes großen Taten zu erzählen, davon zu reden, wie intensiv wir Gott in diesem Gottesdienst erlebt haben, welches tolle Wunder wir erlebt haben. Und dabei vergessen wir manchmal die Situationen, wo es uns nicht so gut geht, wo das Dunkle in unserem Herzen überwiegt, wo das, was hier vorne gesagt oder gesungen wird, plötzlich so weit fern scheint. Hoffentlich bin ich der Einzige in diesem Saal, welcher schon manchmal laut schreien wollte, wie im Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige. Und die Bibel ist da eben echt cool. Sie hat das ganze Gefühlsspektrum schon abgedeckt, wie Menschen sich in ihrer Beziehung zu Gott irgendwie fühlen könnten. Es gibt die Freude und das Leid. Hier möchte ich euch etwas Persönliches von mir erzählen, mit dem ihr vielleicht etwas anfangen könnt und vielleicht nicht. Vor Jahren war ich einmal in so einem christlichen Lager mit vielen anderen Jugendlichen. selbst noch Teilnehmer. Die Stimmung war super, es gab tolle, umwerfende Lobpreiszeiten und endlich konnte ich wieder Zeit mit Gott auftanken, die ich sonst zwischendurch irgendwie nicht so hatte. Eigentlich war fast alles perfekt, sogar das Essen war lecker. Ich spürte Gott ganz deutlich. Es war warm um mein Herz und zwar nicht so in einem metaphorischen Sinne, so im Übertragenen. Es fühlte sich so an, als ob, sondern ich fühlte wirklich Wärme in meinem Herz. Das war sehr eindrücklich. Und da ging ich einmal nach dem Abendprogramm ins Bett, ganz glücklich und wohlbehütet. Und plötzlich wachte ich mitten in der Nacht auf. Das passiert mir selten. Und starrte mit leerem Blick ins dunkle Nichts, rund um andere glückliche Jugendliche, die schliefen und nichts merkten. Und ich konnte lange nicht wieder einschlafen. Das ist eigentlich auch ein schlechtes Zeichen. Ich war so unruhig und plötzlich merkte ich, diese Wärme, die ich vorher erlebt hatte, war von meinem Herzen gewichen. Ich spürte Gott nicht mehr. Gott war weg. Und vielleicht sagt er jetzt, nein, Gott war natürlich da. Aber für mich hat es sich in dieser Situation nicht so angefühlt. Ich lag da in meinem Bett und fühlte mich, obwohl ich ganz viele Leute um mich herum hatte, völlig einsam. Gott hatte mich verlassen. Diese Erfahrung der Abwesenheit Gottes hat bei mir zum Glück nicht lange angehalten. Doch vielleicht lohnt es sich, einmal nicht zu schnell zum Moment überzugehen, ab welchem es wieder aufwärts ging. Mitten in dieser Situation wusste ich ja nicht, wie die Sache ausgehen würde. Würde ich Gott irgendwann einmal wieder spüren? Würde ich mich dazu entscheiden, ihm nach dieser Erfahrung den Rücken zuzukehren, mit dieser Sache Schluss zu machen? Ich bin mir echt nicht sicher, wo ich heute wäre, wenn das anders ausgegangen wäre. Woran hätte ich in dieser Situation noch merken sollen, dass er es existierte und gut mit mir meinte? Woran? Viele von euch haben wahrscheinlich auch schon solche Erfahrungen gemacht, die natürlich nicht ganz gleich sind wie diese, die ich beschrieben habe, aber die vielleicht gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. Situationen, in denen ihr von Gott in irgendeiner Form enttäuscht worden seid. Für manche war das vielleicht nur eine Kleinigkeit. Andere haben vielleicht während Jahren damit gehadert und vielleicht steckt ihr da noch mittendrin. Vielleicht fühlt sich das Leben so oft gar nicht an, als würde Gott mit einem Krug eisgekühltem Wasser mit Zitrone bereitstehen und euch in die Arme nehmen. Dann möchte ich besonders euch, aber auch allen anderen mitgeben, es ist okay, wenn ihr euch so fühlt, als wäre Gott nicht da. Es ist auch okay, wenn ihr zwar fest davon überzeugt seid, dass Gott bei euch ist, es euch aber nicht gelingt, ihm den Platz einzuräumen, welcher ihm eigentlich zusteht. Oder vielleicht seht ihr Gott ganz klar vor euch, ihr wisst, ihr habt das gelernt im Unterricht und in der Predigt, dass Gott da ist, dass er das Geschenk seiner Liebe euch entgegenstreckt, aber irgendwas in euch hindert euch daran, das anzunehmen. Ihr wisst nicht weshalb, aber es ist einfach so. Auch das ist okay. Und bitte versteht mich nicht falsch an dieser Stelle, eure Situation ist deswegen kein bisschen weniger schlimm. Sie ist genauso schlimm, wie sie sich für euch anfühlt. Aber ich möchte euch dazu ermutigen, die Trauer, das Hadern, das leise Schreien, das Ringen mit Gott in euch ernst zu nehmen. Gebt dem Platz, was Platz braucht, aber lasst euch nicht davon auffressen. Ich habe den Eindruck, dass wir in der Kirche etwas verlernt haben, über die Schattenseiten des Lebens zu sprechen. Wie oft ist die Bühne gefüllt mit den großen göttlichen Gewinnergeschichten und das Dunkle erhält keinen Platz. Und dabei ist es ja spannend, wenn wir in die Bibel schauen, unser wichtigstes Buch, unser schönstes Buch, dann sehen wir, welch großen Platz das Leid eigentlich einnimmt. Da wird nicht immer nur das Schöne besungen, sondern auch die Schattenseiten des Lebens haben ihren Platz. Zum Beispiel König David, ihr kennt alle die Geschichte, verliert seinen ersten Sohn, der stirbt. Und David geht nicht hin und sagt, ach, wisst ihr Leute, das Leid hat schon einen Sinn. Da will mir Gott eben einfach eine Lektion erteilen. Nächstes Mal versuche ich das einfach anders. Alles halb so wild. Nein. David, unser gelobter Worship-Spezialist und zugleich unsere Drama-Queen in Person, er geht hin, er zerreißt seine Kleider und heult wie ein Schlosshund. Er lässt seinem Schmerz den Platz, der nötig ist. Und das sind vor allem auch seine Klagepsalmen spannend, von denen wir eine ganze Reihe in der Bibel finden. Das ist nicht nur, es geht uns super und alles ist toll und Gott, du bist immer großartig, sondern es hat eben auch diese Erfahrung der Menschen ihren Platz, dass sich das Leben oft nicht großartig anfühlt. Und im Vertrauen auf die Versprechungen Gottes, dass Gott immer noch größer ist, dass Gott eben dieses Wasser bereithält, blickt David nach vorne und ganz ähnlich macht es auch das Volk Israel in Babylon, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen. Es lässt beiden Polen ihren Platz. Einerseits dem guten Ringen mit Gott, es ist nicht ein unfaires Ringen, sondern es ist ein Ringen, das sagt, Gott, wir haben doch mit dir erlebt, wie gut du bist. Du hast uns doch versprochen, dass du uns wieder zurückführst. Und auf der anderen Seite auch das, auch immer wieder diese Freude, dass Gott eben doch da ist, auch wenn sie sich nicht immer so anfühlt. Und eine solche Einstellung tut, davon bin ich ganz fest überzeugt, auch uns Christen und uns als Gemeinde gut, dem Hadern seinen Platz einzuräumen und gleichzeitig die Perspektive auf Gottes letztes gutes Wort nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist nicht immer einfach und ich glaube, es muss auch nicht einfach sein. Aber ich glaube, es hilft, wenn wir als Christen, als Gemeinde lernen, nicht bei einem dieser Punkte stehen zu bleiben, sondern Gott auch an diesem Punkt in unser Leben zu lassen und zu erlauben, dass Gott auch in die Bereiche hineinspricht, die sich nicht immer gut anfühlen. Und vielleicht hilft es auch, sich Strategien zurechtzulegen, wie wir besser mit solchen Situationen umgehen können, dass wir mit Freunden oder mit Seelsorgern teilen, was uns beschäftigt, wo wir hadern mit Gott, so wie es die Bibel tut, wie es die Menschen, von denen uns die Bibel erzählt, tun. Und dabei nicht aus den Augen verlieren, dass Gott immer das letzte Wort hat. Ich möchte euch gerne den Bibeltext, diese 5 Verse nochmals vorlesen. Vielleicht mögt ihr die Augen schließen oder mitlesen. Und danach werden wir in eine Zeit des Lobpreises übergehen. Und vielleicht könnt ihr das nochmals in euch wirken lassen und Gott fragen, wo ihr in diesem Punkt steht. Und dafür dankbar sein. Ich bin dafür dankbar, dass wir darauf vertrauen können, dass er uns das Wasser reicht, wenn wir durstig sind. Wohlan alle, die ihr durstig seid. Kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids geben. Siehe, ich habe den Völkern zum Zeugen bestellt, siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, Du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn willen, deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Amen.